Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
Viele junge Wähler haben bei der Europawahl konservativen und rechten Parteien ihre Stimme gegeben. Warum eigentlich? Darüber haben wir mit Forschern, Lehrkräften und Schülern gesprochen.
Was man natürlich auch sagen muss, ist, dass vor allem die AfD durch ihre populistischen Mittel sehr gut an die Jugend rankommt und da viele, besonders Jugendliche, erreicht und beeinflusst.
Und dann geht's diesmal im Campus-Magazin auch um jüngere Kinder, Vorschulkinder. Für die beginnt gerade die heiße Phase. Schultüte basteln, Kita-Übernachtung und dann der Rausschmiss aus dem Kindergarten. Im September geht's dann in die Schule. Ein ganz neuer Lebensabschnitt, auf den sich die meisten Kinder ganz automatisch im Alltag vorbereiten werden. Das sagt Grundschullehrerin Saskia Nichtsjall. Mit der habe ich über die Einschulung gesprochen.
Aushalten, abwarten, ja, mit Frust umgehen können, ne, mit Fehlern umgehen können. Und das passiert nicht in 2-3 Wochen vor der Schule. Da brauchen wir da auch nicht irgendwie ein Programm durchziehen, um das zu trainieren. Das passiert im Grunde genommen ab Geburt.
Schön, dass Sie dabei sind beim BR24 Campus Magazin. Ich bin Ann Kleinknecht. Die Ergebnisse der Europawahl zeigen, junge Wähler haben vielen kleinen Parteien, aber vor allem der Union und der AfD ihre Stimme gegeben. Von den Grünen haben sich viele abgewandt. Woran liegt es, dass viele Jugendliche ausgerechnet konservative und rechte Parteien gewählt haben, sich von anderen etablierten Parteien abgewandt haben? Hat TikTok etwas damit zu tun oder haben sie aus Protest gegen die aktuelle Regierung so gestimmt? Ganz so einfach ist es nicht. Das zeigt auch die neue Sinus-Studie, die diese Woche veröffentlicht wurde. Die Umfrage zeigt, Jugendliche fühlen sich der Politik gegenüber ohnmächtig. Und ihre Lebenswelt wurde bei der Wahl nicht richtig abgebildet. Anna Küchert diese Woche mit jungen Menschen, mit Lehrern und mit Forschenden gesprochen.
Am städtischen Willi-Graf-Gymnasium in München ist die Europawahl ein großes Thema. Im Unterricht und auf dem Pausenhof tauschen sich die Schülerinnen und Schüler aus. Moritz ist 17 Jahre alt und geht in die 10. Klasse.
Also ich persönlich habe die Wahlergebnisse schon als schockierend empfunden, aber schon absehbar. Und da muss man sich auch die Frage stellen, ob es wirklich gut ist, dass die politische Bildung im Unterricht erst in der 10. Klasse anfängt oder ob man nicht schon vielleicht früher starten sollte.
Was man natürlich auch sagen muss, ist, dass vor allem die AfD durch ihre populistischen Mittel sehr gut an die Jugend rankommt und da viele, besonders Jugendliche, erreicht und beeinflusst.
Sagt Feline, 17 Jahre alt. Sie hat genau wie Moritz am Sonntag das erste Mal richtig gewählt. Bei der Juniorwahl im Mai konnten die Schüler den Wahlgang bereits üben. Das Ergebnis, das erst nach der Europawahl veröffentlicht wurde, war ein guter Indikator dafür, wohin der Trend geht. Schulleiter Dominik Blanz.
Das Bemerkenswerte für uns ist, dass hier insgesamt gerade mal ein Schüler oder eine Schülerin die AfD gewählt hat und 2 die Freien Wähler. Ja, und das ist ja so dieses rechte Spektrum, haben aber gerade schon besprochen, dass wir uns damit aber nicht zufrieden geben dürfen.
An anderen Schulen sah das anders aus, sagt Rupert Grübel, Leiter der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit, die Juniorwahlen an über 1000 Schulen organisiert hat. Dort ging der Trend Richtung rechts. Warum ist das so?
Wir leben halt in einer Zeit von diversen Krisen. Das hat begonnen mit Corona und das ist ja etwas, was diejenigen, die jetzt wählen durften, als Kinder ganz massiv betroffen hat. Dann die immer deutlicher werdende Klimakrise, dann Kriege, Ukraine, Gazastreifen. Dass diese Kinder- und Jugendgeneration jetzt besonders betroffen ist von einem Gefühl der Hilflosigkeit und auch von einem Angstgefühl, was ihre Zukunft angeht.
Da bieten Parteien wie die AfD vermeintlich einfache Lösungen an. Hinzu kommt, dass sich ein Großteil der Jugendlichen auf Social Media informiert. Das zeigt auch die neue Sinus-Jugendstudie, die gerade veröffentlicht wurde. TikTok ist die wichtigste Plattform für junge Menschen zwischen 14 und 17. Und dort hat die AfD massiv Werbung gemacht. Die Sinus-Jugendstudie besagt außerdem, dass Politik im Alltag der jungen Menschen keine große Rolle spielt. Jugendforscher Tim Gensheimer.
Also der Fokus liegt einfach auf dem Nahumfeld, aus Familie, aus Schule, aus Freunden. Und auf der anderen Seite fühlen sich Jugendliche auch nicht wirklich politisch kompetent und ohne Einfluss. Sie zweifeln auch, dass jemand auf ihre Meinung hören würde.
Aber, das zeigt die Studie auch, je gebildeter die Jugendlichen, desto politisch interessierter sind sie auch. Und, so der Forscher, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Zwei Drittel der jungen Wähler haben proeuropäisch gewählt.
So überraschend der Anteil der AfD-WählerInnen sein mag, es gibt keine Anzeichen in unserer Studie, dass Jugendliche ein geschlossen rechtes oder rechtsextremes Weltbild entwickeln. Wir wissen aus unserer Studie, dass Toleranz, dass Weltoffenheit, dass Diversität über alle Lebenswelten hinweg als sehr wichtig erachtet wird.
In der Europawahl fühlten sich viele Jugendliche von den Themen der Parteien nicht abgeholt. Und was sind die wichtigsten Themen für junge Menschen? Serafima und Fabian vom städtischen Willy-Graf-Gymnasium in München überlegen nicht lange.
Auf jeden Fall, der Klimawandel ist sehr wichtig für uns. Also mich persönlich interessiert es immer, wie die Parteien zu Schulen stehen, was sie jetzt in Schulen Neues einführen oder was sie verändern wollen.
Und aber auch generell, wie steht es um die Zukunft Deutschlands? Wie wird es jetzt in Zukunft weitergehen?
Ihr Politiklehrer Hubert Lusser macht eine Einschränkung.
Also Klimawandel ist nicht allen Jugendlichen wichtig, sondern wenn ich auf dem Land wähle und jugendlich bin, dann habe ich das primäre Problem ist die Mobilität. Und wenn kein Bus kommt, dann fühle ich mich abgehängt und zwar zu Recht. Und nur Glasfaser kann es nicht sein.
Auf eines können sich aber Schülerinnen und Schüler einigen. Es stört sie, wenn jetzt über junge Menschen geurteilt wird. Die 17-jährige Schülerin Feline.
Ja, die wählen alle so rechts und so weiter. Aber es fühlt sich so an, sehr von oben herab wird irgendwie über uns geredet. Es wird über uns geredet, niemand redet eigentlich mit uns. Und wenn man sich nicht um die Jugendlichen kümmert, wenn man sie nicht fragt, was sie wollen, dann braucht man sich auch nicht wundern. Und weil ich denke nicht, dass diese ganzen AfD-Wähler wirklich, keine Ahnung, für immer verloren sind oder das wirklich aus tiefster Überzeugung wählen, sondern einfach aus Verzweiflung und weil sie keine andere Möglichkeit sehen und weil ihnen sonst auch keiner zuhört.
Die Wahlergebnisse könnten damit auch ein Weckruf sein für die demokratischen Parteien, die Sorgen der Jugend mehr ernst zu nehmen.
Der Schulanfang ist eigentlich noch weit weg. Aber für die meisten Vorschulkinder kann es nicht schnell genug gehen. Viele, die im Herbst in die Schule kommen, haben längst ihren Ranzen und ihr Federmäppchen besorgt. Sie basteln im Kindergarten an ihrer Schultüte und machen Schwungübungen auf Papier. Wie kann man sein Kind auf die Einschulung richtig vorbereiten und muss man das überhaupt? Darüber habe ich mit Saskia Nichtsjall gesprochen. Sie ist Grundschulpädagogin, Autorin und selbst Mutter. Hallo Frau Nichtsjall.
Hallo.
Wenn ich an die ersten Wochen und Monate meiner Kinder in der Schule zurückdenke, dann ging es da erstmal gar nicht so sehr ums Lesen und Schreiben lernen, sondern wo sind meine 7 Sachen? Also ich weiß nicht, wie oft wir im Herbst im Schulhaus nach Handschuhen und Schwimmbeuteln gesucht haben. Ist es normal?
Absolut, absolut. Die ersten Wochen, also für manche Kinder auch noch weit darüber hinaus, sind dafür da, sich einzufinden, sich zurechtzufinden, an Abläufe zu gewöhnen. Und da ist der Kopf einfach wahnsinnig voll, ne? Mit neuen Freundschaften, neuen Bezugspersonen, neuen Räumen, Fächern, die dann plötzlich dazukommen, Lerninhalte, Hausaufgaben. Und dass da dann mal der ein oder andere Handschuh unter irgendeiner Bank landet oder nicht mit nach Hause genommen wird, ist ja bei so einem vollen Pensum und bei dem, was da im Kopf los ist, total verständlich.
Also Sie wissen das natürlich. Sie haben ja jahrelang Erfahrung als Lehrerin. Aber ich kann mir vorstellen, dass manche Eltern dann anfangen, so ein bisschen ungeduldig zu werden, wenn es da am Anfang noch so ein bisschen hakt. Wie kann man denn da als Eltern damit umgehen? Welche Haltung sollte man da annehmen?
Also ich kann total verstehen, dass wenn gerade vor der Einschulung so bestimmte Verhaltensweisen auftauchen, die vielleicht auch schon eine ganze Weile gar nicht mehr aufgetaucht sind, plötzlich kommt da wieder Frust, plötzlich kommt da Angstverhalten, plötzlich kommt eine gewisse Nervosität, die natürlich auch für Unruhe sorgt und man denkt sich, oh oh, wie soll denn das jetzt in der Schule klappen? Zu Hause ist schon der falsche Becher oder die falsche Becherfarbe ein Riesenproblem und in der Schule warten ja doch vielleicht auch mal andere Frustmomente, wie soll das klappen? Und da kann ich einfach sehr, sehr beruhigen, diese ganze Schulvorbereitung, die da dranhängt, das hat ja viel mit emotionalen Kompetenzen zu tun, viel mit Ich-Kompetenzen, aushalten, abwarten, Frust, ja, mit Frust umgehen können, ne, mit Fehlern umgehen können. Und das passiert nicht in 2, 3 Wochen vor der Schule. Da brauchen wir da auch nicht irgendwie ein Programm durchziehen, um das zu trainieren. Das passiert im Grunde genommen ab Geburt. Wenn man sich ein einjähriges Kind beim Laufen lernen anschaut, dann hat man ein ganz gutes Gefühl dafür, dass diese Lernprozesse, dieses etwas aushalten können oder damit klarkommen, wenn ich auf den Popo plumpse und dann wieder aufzustehen und weiter zu üben. All diese Prozesse passieren ja ab Geburt und sind in Kindern veranlagt. Und unsere Aufgabe als Eltern ist viel eher, diesen Raum zu geben, zum Beispiel, indem wir nicht immer jedes Problem aus dem Weg räumen. Ne? Mhm. Da musste ich mir auch selber ein bisschen an meine eigene Nase fassen, als meine Kinder so auf diesem Weg waren. Weil gerade wenn man zum Beispiel auch neurodivergente Kinder hat, also Kinder, die vielleicht noch eine Diagnose mit sich bringen oder so, dann ist man schnell dabei zu sagen, ach Mensch, naja gut, das nehme ich dir jetzt schnell mal ab. Und da nimmt man gerne mal Lernchancen, ne? Deswegen einfach ein bisschen gucken, hat mein Kind genügend Alltagsmöglichkeiten, in denen es so ein bisschen aushalten muss? Und wenn ich das etwas gezielter trainieren möchte, kann ich zum Beispiel Gesellschaftsspiele nutzen. Mhm. Die sind ein super Feld.
Und Mensch, ärgere dich nicht.
Ja, zum Beispiel. Die sind ein super Feld, um genau diese Kompetenzen ganz bewusst mal in den Fokus zu nehmen. Und da gibt es Kinder, die können das schon sehr früh gut aushalten und finden so ihre Strategien. Und es ist spielerisch, also nicht so verschult. Ne? Verschult wird es früh genug. Wir können also hier ganz spielerisch bleiben. Und man kann sehr individuell anpassen. Wenn ein Kind echt noch riesige Schwierigkeiten damit hat, eine Niederlage hinzunehmen oder einen Misserfolg gut zu verknusern, dann kann man da an der Stelle zum Beispiel Spiele spielen, wo man als Team dann agiert. Mhm. Und als Team fällt es manchen Kindern leichter, dann damit umzugehen. Also sowas ist zum Beispiel auch eine ganz einfache Übung. Und den meisten Eltern muss ich eigentlich nicht sagen, spielen Sie doch mal ein Spiel mit Ihrem Kind. Gerade bei den Eltern, die sich Sorgen um den Schulanfang machen oder die ihr Kind gut vorbereiten wollen, da passieren solche Dinge. Ganz viel passiert schon, ohne dass wirklich klar ist, dass das eigentlich sogar auch ein bisschen Schulvorbereitung ist.
Dann geht es natürlich doch irgendwann mal ums Lesen und Schreiben lernen. Und da habe ich jetzt gemerkt, es gibt riesige Unterschiede bei den Kindern. Also manche kommen in die erste Klasse und können schon lesen und auch schon ein bisschen schreiben. Und andere haben einfach im Kindergarten bis zum Schluss vor allem gespielt. Sind die dann im Nachteil?
Jein. Ich würde jetzt total gerne sagen, komplett nein. Und dieses komplett nein wäre dann der Fall, wenn unser Schulsystem sich schon komplett darauf ausrichten würde, dass Kinder sehr unterschiedlich lernen. Mhm. Einen wirklichen, richtigen Nachteil haben sie nicht, denn ich kann aus eigener Erfahrung sagen, nach 2 Jahren, und so lange haben Kinder im Übrigen Zeit, diesen Lese-Lernprozess zu durchschreiten, sind alle soweit oder viele Kinder soweit, die das eben körperlich auch können, dass sie lesen können, dass sie grundlegend schreiben können, dass sie verstanden haben, worum es dabei geht. Und manche kommen eben schon mit diesem Setting und können das eigentlich schon recht gut, wenn sie in die Schule kommen. Und manche beginnen erst dort. Und dann muss man manchmal als Eltern so ein bisschen Geduld aufbringen, auch als Lehrkraft, dass dieser Prozess so seine Zeit dauert. Und Gott sei Dank, das muss ich wirklich sagen, ist das der Bereich in unserem Schulsystem, wo sich wirklich, wirklich viel mehr Offenheit formt langsam. Ne? Weil man einfach als Lehrkraft weiß, ich kann jetzt hier nicht mein Standard-Fibel-Programm durchziehen. Die Kinder sind schon viel zu unterschiedlich. Ne? Und das bringt uns so ein bisschen, schubst uns so ein bisschen an, da offener zu arbeiten. Und man kann seinem Kind da Zeit geben. Wichtig ist, nicht in so einen Stress zu verfallen, wenn ich sehe, ach, das Nachbarkind, das liest ja schon richtig. Oder ich höre auf dem Spielplatz Funk das ein oder andere. Dass man dann nicht sagt, na gut, dann müssen wir das jetzt zu Hause auch üben, wenn das Kind noch gar keine Signale sendet, das zu tun. Denn wenn dieses Lernfenster noch nicht offen ist und ein Kind auch noch gar nicht so das eigene Interesse daran hat, dann wird dieses Bemühen, ne, das dem Kind im Vorfeld irgendwie schon zu vermitteln, nicht positiv verlaufen. Es wird zu Frust führen und zu Ablehnung, noch bevor die Schule überhaupt angefangen hat. Ne? Und das brauchen wir nicht als Lehrkräfte. Wir brauchen Kinder, die Lust haben auf Schule. Das ist erstmal das Allerwichtigste vor jedem fachlichen Input. Und Kinder, die da unbedarft hinkommen und die Lust haben auf das, was da passiert. Nicht Kinder, die da schon irgendwie in einem Lernfrust stecken und schon gemerkt haben, sie müssen Dinge machen, für die sie eigentlich noch gar nicht bereit sind oder noch sich noch gar nicht drauf einlassen können. Also das würde ich wirklich lieber lassen und ein bisschen auf den Prozess vertrauen.
Okay, also ich habe verstanden, man muss noch nicht lesen und schreiben können, aber man muss ja in der Lage dazu sein, es zu lernen. Und da geht es unter anderem ja um Feinmotorik. Entwickeln Kinder die eigentlich von ganz allein, beim Spielen zum Beispiel?
Ja, also von ganz allein, wenn das meint, dass das in Kindern so angelegt ist und Kinder in der Lage sind, aus ihrer Umwelt oder in dem, was sie umgibt, die Situation zu ergreifen, sag ich mal, im wahrsten Sinne in diesem Fall, dann ja. Ne? Also wenn Kinder eine ausreichend anregungsreiche Umgebung vorfinden.
Also wie schaut die aus zum Beispiel?
Also ganz klassisch, ne, dass einfach irgendwie so ein Bastelmaltisch vorhanden ist oder der Küchentisch reicht dafür auch. Mhm. Es muss aber gar nicht nicht so sehr dieses, ich muss jetzt da Stifte hinlegen und wir müssen Zickzacklinien ausschneiden und oh Gott, habe ich eigentlich schon mit meinem Kind das Kleben geübt. Mhm. Viele Dinge wie ein Brot schmieren zum Beispiel, auch das eigene Brot fertig machen oder früh Kinder einfach versuchen lassen, die Erbse auf die Gabel zu pieksen. Ne? Wenn man Kindern eben, das meine ich, so ein bisschen diesen Freiraum lässt, den Kindern, die das möchten, die zeigen eigentlich sehr deutlich in frühem Alter, ich will das jetzt aber alleine schaffen. Und wenn man das dann wirklich gut unterstützt, dann passieren viele dieser grob- und feinmotorischen Übungen in Anführungsstrichen von alleine.
Sie haben jetzt auch vorhin schon die Grobmotorik kurz angesprochen. Warum ist die denn so wichtig? Also da geht es auch so ein bisschen um dieses Purzelbaumschlagen, das viele nicht mehr können, oder?
Wenn ich mich im Raum bewege, dann kriege ich eine Vorstellung davon, wo rechts und links ist. Ich kann das vielleicht noch nicht betiteln, ne? Als Kind, ich gehe jetzt nach rechts oder ich hüpfe von links nach rechts und all diese Dinge. Aber so Bewegungen im Raum, auch gröbere Bewegungen im Raum, sind eine Orientierungsschulung. Orientierungskompetenzen haben wieder mit mathematischen Kompetenzen zu tun. Also unser Gehirn ist ja sehr komplex und sehr vernetzt und viele Dinge, die da passieren, haben dann Ausläufer bis in ganz tiefe fachliche Kompetenzen. Das meint man manchmal nicht. Aber wenn wir einfach viel mit unseren Kindern draußen sind, sie unterschiedlichste Bewegungserfahrungen machen lassen, einfach auf dem Spielplatz. Ein Spielplatz zum Beispiel oder der eigene Garten bietet, ohne dass man jetzt einen Riesenaufwand betreiben muss, relativ viel unterschiedliche Bewegungsangebote. Kinder sind da ja auch sehr kreativ, ne? Die Rutsche hochlaufen statt runterrutschen ist eine super Übung.
Aber jetzt ist es ja auch so, Sie sagen hier der eigene Garten oder mit den Kindern zum Spielplatz gehen. Das können nicht alle Eltern, ja. Nicht jeder hat einen eigenen Garten. Viele wohnen vielleicht auch in einer beengten Wohnung. Beide Eltern sind voll im Beruf einfach. Viele Kinder hängen halt auch am Smartphone, auch schon im Kindergarten. Was merken Sie da? Gab es da eine Veränderung in den vergangenen Jahren bei Ihren Schülern auch?
Das war schon immer in Bewegung und es gab immer Veränderungen. Und das Wichtige ist, aus meiner Sicht, sich so ein bisschen auf diese Veränderung auch einzulassen. Ne? Ich kann nicht dagegen arbeiten, dann wird es irgendwann schwierig, weil es ist nun mal einfach so. Wenn jetzt Eltern das nicht leisten können, wenn sie zum Beispiel beide voll berufstätig sind, dann ist das Kind ja in der Regel, meistens zumindest, in einer Einrichtung, im Kindergarten zum Beispiel. Und auch dort gibt es ja diese Bewegungsangebote. Ne? Und wir merken zum Beispiel auch, dass Kinder davon ganz, ganz toll profitieren können. Es passiert unterschiedlich viel in den Kindergärten. Das liegt aber nicht daran, dass die Kindergärten qualitativ so unterschiedlich sind, sondern es sind oft personelle Schwierigkeiten. Ne? Es gibt im Kita-Bereich einen riesen Fachkräftemangel momentan. Und dadurch können das nicht mehr alle in dem gleichen Umfang gewährleisten, Kinder da so ganz gezielt vorzubereiten. Aber die haben da ja relativ viele Bewegungserfahrungen. Und es geht auch nicht darum, dass das ein Kind jetzt jeden Tag irgendwie trainiert machen muss, sondern ich möchte einfach zeigen, dass vieles, vieles, was für Schule wichtig ist, eigentlich so nebenbei passiert, ne? Und dass man da ruhig einen Blick drauf nehmen kann und nicht so in Panik geraten muss, weil man jetzt denkt, noch 3 Monate, jetzt muss aber das Programm hier mal losgehen. Und ja, Veränderungen merken wir definitiv, aber nicht unbedingt jetzt nur in diesen Kompetenzen, sondern vor allen Dingen kommen einfach emotional auch anders aufgestellte Kinder. Kinder, die viel mehr sie selbst sind. Ne? Das ist einfach diese Heterogenität, die wir im Klassenzimmer haben, die zeigt sich deutlicher. Kinder haben wahrscheinlich auch schon viel früher gelernt, als das vor Jahren noch der Fall war, ihre Stimme nutzen zu dürfen. Ne? Die sind einfach mehr sie selbst. Und das stellt uns Lehrkräfte ehrlicherweise vor ein bisschen mehr Herausforderung, ne? Weil unsere Ausbildung dafür nicht so ganz gemacht ist. Aber also das merke ich und ich nehme es als positive Veränderung wahr. Aber ich weiß, dass es mancherorts auch echt eine Herausforderung ist.
Das glaube ich gerne. Ja, und unsere Interviewpartnerin Saskia Nichtsjell, die hat auch eine eigene Webseite. Liniert kariert heißt die. Und dort finden Sie weitere Hinweise zu Ihren Büchern, zu Ihrem eigenen Podcast und jede Menge gute Ideen für Eltern und Lehrkräfte. Und noch mehr Tipps, wie Sie Ihr Kind auf die Schule vorbereiten können oder wie Sie sich im Vorfeld entspannt zurücklehnen können, weil ja doch einiges von alleine passiert, das haben wir online zusammengefasst auf www.ardalpha.de. Vielen Dank, Frau Nichtsjell.
Gerne.
Über ein Thema haben wir mit Saskia Nichtsjell nicht gesprochen. Und das ist die Sprache und die Lust am Lesen, Zuhören, Reimen und Singen. Die erleichtert auch das Lernen in der Schule, vor allem wenn daheim eine andere Sprache als Deutsch gesprochen wird. Dann hat der Kindergarten eine ganz wichtige Funktion beim Vorbereiten auf den Unterricht. In Bayern wird seit vergangenem Jahr das Bundesprogramm der Sprachkitas auf Landesebene weitergeführt, eben um Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen zu unterstützen. Doch das Programm steht auf der Kippe und den Sprachfachkräften fehlt eine Zukunftsperspektive. Sarah Pache.
Und heute habe ich für euch das Thema Ich komme in die Schule mitgebracht. Wer kommt denn im Sommer in die Schule? Der Georges, der Siraj, die Rona.
Die Vorschulkinder im Kinderhaus der Daimlerstraße in Landshut sind reif für die Schule. Nur sprachlich, da hapert es manchmal noch. Deshalb übt Sprachfachkraft Katrin Lüderitz heute mit den Kindern Wörter, die sie in der Schule brauchen.
Wie heißt die? Eine Federmappe.
Federmappe.
Genau.
Robert von Heller, der Erzieher der Gruppe, schaut heute nur zu. Er will von der Sprachfachkraft lernen, wie er den Kindern Sprache im Alltag besser vermitteln kann. Dabei kommt es weniger auf die Grammatik an, wie Katrin Lüderitz erklärt.
Das ist für mich wichtig, dass Kinder sich zum Sprechen trauen überhaupt. Laut auch zu sprechen, das hat ja auch wieder was mit Spiel zu tun, dass ich überhaupt mit anderen Kindern ins Spiel komme, Kontakt trete, ja, und dazu gehört eben halt die Sprache.
Sprache ist die Grundlage für Integration. Deshalb arbeitet Katrin Lüderitz eben nicht nur mit den Kindern, sondern mit dem ganzen Team und den Familien. Ihre Beobachtungen bespricht sie mit Kita-Leiterin Anita Strassenberger. Eine Arbeit, die im normalen Kita-Alltag für Erzieherinnen so nicht zu stemmen wäre. Diese zusätzliche Fachkraft für alle Kita-Gruppen ist enorm wichtig, so Strassenberger.
Bei uns sind ca. 85% Kinder mit Migrationshintergrund und das sind praktisch alle, kommen ohne deutsche Sprache. Die lernen hier Deutsch als Zweitsprache mit 3, 4 Jahren, manchmal mit 5 erst. Und da braucht es natürlich einen extremen Fokus auf das Thema Sprache. Und darauf sind wir Erzieherinnen nicht ausschließlich vorbereitet.
Der Bedarf ist also riesig. Aber immer mehr Sprachfachkräfte geben auf, erzählt Katrin Lüderitz. Denn eine langfristige Finanzierung des Programms gibt es bisher nicht.
Es stresst mich unwahrscheinlich. Also ich hatte schon manchmal nur Halbjahresverträge und das war schon richtig heftig.
Bis Ende nächsten Jahres fördert die Staatsregierung die Sprachkitas mit 25 Millionen Euro. Für die Leiterin des Sozialausschusses im Landtag, Doris Rauscher von der SPD, reichen diese Mittel allerdings nicht aus.
Im Grunde bräuchten wir eine flächendeckende Versorgung mit Sprachfachkräften. Egal, ob man das dann Sprachkita nennt oder auch nicht. Also wir brauchen so oder so eine rechtliche Verankerung im Gesetz auf mehr Sprachförderung in den Kitas.
Im Moment können mit der jetzigen Förderung gerade mal etwa 450 der insgesamt über 10.000 Kitas in Bayern gefördert werden.
Und mit diesem Beitrag von Sarah Pache geht das Campus-Magazin für heute zu Ende. Im Studio verabschiedet sich Ann Kleinknecht. Schön, dass Sie dabei waren. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de/sonntag.
Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.